Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Nordrhein-Westfalen erlaubt ab Ende Mai wieder Theateraufführungen und Kinobesuche. Was für eine Überraschung. Gleich werde ich darüber sprechen mit Olaf Kröck, dem Leiter der Ruhrfestspiele. Außerdem erinnern wir in dieser Fazitsendung an Florian Schneider, der Mitbegründer der Band Kraftwerk, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Und wir besuchen eine Hannah Arendt-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Dass die Fußball-Bundesliga bald wieder spielen würde, darüber wurde in den vergangenen Tagen viel gesprochen. Das Okay dafür heute, das war nicht wirklich überraschend. Dass aber auch die Kinos und die Theater in Nordrhein-Westfalen zumindest Ende Mai wieder spielen dürfen, das ist dann doch eine ganz große Überraschung des Tages geworden. Noch am Nachmittag hatte der Leiter der Ruhrfestspiele, Olaf Kröck, bekannt gegeben, dass nach der Absage der Ruhrfestspiele im Frühjahr auch das Alternativprogramm im Herbst nicht stattfinden werde. Wie passt dazu die neueste Meldung? Das möchte ich nun von ihm wissen. Olaf Kröck, er ist am Telefon. Herr Kröck, guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Theaterspielen ab Ende Mai, aber keine Ruhrfestspiele im Herbst. Wie erklären Sie diesen scheinbaren Widerspruch?
Naja, das ist strukturell bedingt. Wir sind ein Festival, wir sind ein internationales Festival und auch wenn mich das freut, dass jetzt bald auch für die Theater Lockerungen kommen, dann sind doch unsere Pläne und Planungen sehr langfristig. Es gibt weiter internationale Reisebeschränkungen. Man kann weiterhin aus dem Ausland nicht, gar nicht oder nur sehr schwer zu uns reisen. Es gibt dann Quarantäneauflagen. Das ist ein Punkt. Produktionen konnten bisher nicht zu Ende geprobt werden, die eigentlich jetzt schon hätten beim Festival gezeigt werden müssen. Und so mussten wir bedauerlicherweise feststellen, dass wir auch in diesem Herbst es nicht schaffen werden, ein Festival nachzuholen. Für Stadt- und Staatstheater ist die Situation sicher ein wenig anders, denn die haben ja durchaus ein Repertoire.
Ihre Absage ist also folgerichtig.
Sie ist nicht mehr anders möglich gewesen. Wir haben ja eigentlich nicht zum zweiten Mal etwas abgesagt, sondern erklärt, dass wir unsere Planungen jetzt einstellen werden, weil sie nicht mehr zielführend sind. Die Ruhrfestspiele würden jetzt gerade stattfinden. Sie sind immer im Mai und Juni, das schon seit 74 Jahren und finden erstmalig jetzt nicht statt. Und die Herbstplanungen, die anfänglich hoffnungsvoll waren, sind immer mehr ins Stocken geraten, auf ganz vielen Ebenen. Und jetzt war eigentlich wichtig, eine Notbremse zu ziehen, denn wir hätten jetzt schon wieder Verträge machen müssen, Menschen einstellen müssen. Und das macht im Augenblick keinen Sinn.
Hat Sie denn die heutige Meldung überrascht, Herr Kröck? Wie weit waren denn die Landespolitiker überhaupt mit den Intendanten aktuell im Gespräch?
Also die Landespolitiker waren durchaus auch im Gespräch mit den Intendanten. Und es gab ja die verschiedensten Forderungen, aber trotz allem ist das im Moment eine Zeit, in der solche Meldungen ein Stück weit überraschend kommen, aber das mag ich niemandem vorwerfen, denn wir alle gemeinsam fahren und fliegen gerade wirklich auf Sicht. Viele Stadttheater haben ja bereits auch schon das Ende ihrer Saisons erklärt, während die Opernhäuser eigentlich immer noch gefordert haben, lasst uns wieder anfangen. Aber da gibt es ja eine Vielzahl von Fragen zu klären. Ich glaube, die Entscheidung heute in Nordrhein-Westfalen ist vor allem ein Signal, zurückzukehren an eine vorsichtige Normalität, die aber noch lange keine Normalität sein wird, wie wir sie vor 10 Wochen ungefähr hatten.
Also das Ganze ein Signal, ein Zeichen, ein Symbol. Lassen Sie uns mal konkret noch mal ein paar Sachen klären, Herr Kröck vielleicht. In der Mitteilung des Ministerpräsidenten heißt es, der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Besuchern müsse gewährleistet werden und durch den verstärkten Einsatz von Ordnern seien Ansammlungen im Wart- und Pausenbereich zu verhindern. Wie realistisch ist denn sowas in einem vollen Theater?
Ja, in einem vollen Theater ist das absolut unmöglich. Das bedeutet also, wir werden nicht die klassischen vollen Theater haben. Und gleichzeitig weiß ich gar nicht, wie realistisch das ist. Also ich glaube, alle Intendantenkollegen und Kolleginnen haben das schon in ihren Häusern und Sälen durchgespielt. Wir haben uns da schon hingesetzt, haben die Abstandsmesslatten angesetzt, das zum Teil mit Mundschützen getan oder irgendwie markiert. Und das ist ein verrücktes Bild, das sich ergibt. Und jetzt kämen natürlich ganz viele Fragen. Wie kriegt man überhaupt eine Theateratmosphäre erzeugt? Wie wird das sinnhaft? Wie wird das zu einer tatsächlichen Intensität auch wieder werden können? Und so wie bisher die Architektur von Theatergebäuden sind, ist das für mich gerade schwer vorstellbar. Aber wir sind kreativ, irgendwas wird uns schon einfallen.
Haben Sie denn auch eine Idee, wie Opernmusiker im engen Orchestergraben Abstand halten sollen? Das klingt ja geradezu grotesk.
Ja, es ist gar nicht möglich. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Wer am Wochenende das trotzdem fantastische Europakonzert der Berliner Philharmoniker live verfolgt hat, da konnte man ja sehen, was passiert, wenn dieses eigentlich riesige Orchester mit normalerweise über 100 Musikern plötzlich nur noch mit 15 Menschen auf der Bühne spielen kann. Also wir werden eine klassische Oper im Augenblick überhaupt nicht sehen können. Und die Problematik, die jetzt entsteht, ist ja, wie bereitet man das überhaupt vor? Das ist ja nicht geprobt und niemand hat ja bisher proben dürfen. Also wir werden sicher noch eine ganze Vielzahl von Herausforderungen haben. Und zunächst wird es vermutlich erstmal bei Kammerkonzerten landen und wenigen Zuschauern in Vorstellungsräumen.
Kann es denn sein, dass es jetzt auch sowas geben wird wie ein Wettbewerb zwischen den Häusern? Wer ist am schnellsten am Start?
Also was ist immer zu befürchten, selbstverständlich, weil natürlich nicht alle Bühnen gleichwohl miteinander in Kooperation oder Austausch sind. Da haben wir es hier im Ruhrgebiet ganz gut. Wir haben die Ruhrbühnen vor einiger Zeit gegründet. Das heißt, die Schauspielhäuser sind in sehr engen Kontakt. Manche der Opernhäuser sind mit dabei. Wir kennen uns alle und versuchen uns auch jetzt miteinander zu orientieren. Aber es wird sicher auch den einen oder die andere geben, die da einen Wettbewerb machen.
Sie hatten das Stichwort Architektur schon angesprochen, Herr Kröck. Theater muss ja nicht unbedingt auf einer Guckkastenbühne stattfinden. Gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es ja fantastische andere Räume, die zum Theaterspielen wunderbar genutzt auch werden. Brauchen wir über kurz oder lang auch architektonisch einfach andere Theater?
Solange zumindest diese Krise uns so in Atem hält, wie sie ja offensichtlich uns in Atem halten muss auch, und ich gehöre da nicht zu den Skeptikern, dass das nicht sinnvoll ist, diese Abstandsregelungen einzuhalten, solange müssen wir andere räumliche Konzepte haben. Wir brauchen aber nicht nur räumliche Konzepte, wir brauchen auch zeitliche Konzepte. Möglicherweise müssen wir vor weniger Zuschauern einfach öfter Dinge spielen. Aber es sind nicht nur Fragen des Zuschauerraums, es sind ja auch Fragen der Bühne und des Hinterbühnenbereichs. Denn auf der Bühne sind ja auch meistens mehr als zwei oder eine Person. Und vor allem ist ja auch Technik auf der Bühne, die da gemeinsam schwere Bühnenbilder auf- und abzubauen haben. Also es gibt eine ganze Vielzahl von räumlichen Fragen, die zu klären sind. Und mit den Gebäuden, wie wir sie im Augenblick haben, geht es nur schwerlich.
Sagt der Leiter der Ruhrfestspiele, Oliver Kröck. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In den vergangenen Wochen haben wir hier in Fazit immer wieder darüber gesprochen, was verloren geht, wenn das Live-Erlebnis auf der Bühne nicht stattfindet und was es vielleicht auch zu gewinnen gibt durch die Verlagerung theatraler Ideen ins Internet. Das ist ja eine völlig neue Herausforderung für Schauspieler, Sänger, Musiker, für Darsteller also im weitesten Sinn. Das freie Kollektiv Machina X kennt sich mit neuen Herausforderungen gut aus. Die Gruppe arbeitet seit Jahren mit digitalen Mitteln und mit einer Dramaturgie, wie man sie zum Beispiel von Computerspielen kennt. Dabei müssen die Zuschauer oft zusammenarbeiten. Ein klassisches Beispiel für so ein Game außerhalb des Theaters ist der Escape Room. Man bucht sich als Team ein und man muss dann versuchen, gemeinsam verschiedene Aufgaben zu lösen, um innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit den Ausgang zu finden. Da sich in diesen Tagen die Menschen aber nicht treffen können, hat die Gruppe Machina X eine andere Lösung gesucht und gefunden, eine Theateraufführung nämlich per Messenger für das Handy also, Lockdown, so der Titel. Die Premiere war heute Abend und unsere Kritikerin Christiane Enkeler hat mitgespielt. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Enkeler, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie müssen wir uns denn ein Theater-Game auf dem Handy vorstellen?
Ich glaube, eine Menge erschließt sich schon dadurch, wenn man sagt, wofür brauche ich überhaupt normalerweise so einen Messenger? Wenn ich mir nicht nur mit einem Menschen kleine Textnachrichten, SMSen schicken möchte, sondern mit einer ganzen Gruppe, dann kann ich die am besten einrichten mit so einem Messenger. Viele kennen diesen WhatsApp-Messenger. Ich glaube, das betrifft besonders Eltern mit Schulkindern, die sich dann in diesen Klassengruppen irgendwie verabreden oder auch verabreden müssen. Und hier in dieser Aufführung von Machina X, es ist eine WG. Und wir sind alle Mitbewohner innerhalb dieser fiktiven WG. Das heißt, wenn ich dieses Spiel mitspielen möchte, muss ich auch diesen Messenger runterladen. Das funktioniert nur, wenn alle denselben haben. Hier ist es Telegram. Den gibt es kostenlos. Das hat erstmal mit der Gruppe Machina X nichts zu tun. Die nutzen den halt nur für ihre Performance da. Und dann, ja, die Tickets gibt es umsonst, aber ich muss mich beim Theater anmelden und dann bekomme ich einen Code, einen Login und damit registriere ich mich über Telegram und werde dann meiner WG-Gruppe zugeordnet.
Jetzt müssen Sie natürlich ein bisschen erklären, Frau Enkeler, wie das Ganze funktioniert, das Spiel. Welche Aufgaben gilt es denn da zu lösen?
Es meldet sich einer der Mitbewohner. Also die Idee ist, zwei wohnen noch zusammen in der WG, nämlich Tess und Chris. Und die anderen drei sind, oder vielleicht sind es auch manchmal zwei, die anderen zwei bis drei Leute sind verteilt. Die sind irgendwo, weil sie es nicht mehr vor dem Lockdown nach Hause geschafft haben in die WG. Und jetzt meldet sich Chris bei uns anderen Mitspielern, bei uns Zuschauer-Mitspielern und erzählt so ein bisschen und kommt dann irgendwann damit raus, dass Tess nicht da ist. Das heißt, unsere Aufgabe ist, Tess zu finden. Und dabei müssen die anderen aus der Gruppe und ich als Mitspieler müssen zusammenarbeiten. Wir kennen uns vorher noch nicht, wir lernen uns über diese Telegram-Gruppe kennen und müssen dann kooperieren, um unsere Mitbewohnerin zu finden.
Und die Mitbewohnerin, wie haben Sie die dann gefunden?
Gut ist, dass wir sie tatsächlich überhaupt gefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob das immer der Fall ist. Tess ist ein Fahrradkurier. Und das heißt, wir müssen versuchen, ihre Route nachzuvollziehen. Das wissen wir aber auch erst, nachdem wir ihren Chef angerufen haben. Wir müssen also die Nummer herausfinden. Und dafür kriegen wir ein paar Hinweise von Chris, der uns leider erstmal nicht helfen kann, weil er in eine große Konferenz muss, online natürlich. Und dann müssen wir versuchen, diesen Hinweisen nachzugehen. Und am Anfang ist das so eine Schnitzeljagd, die beginnt, ich glaube, das kann ich schon sagen, in einer Seniorenresidenz. Wir müssen gucken, war Tess überhaupt da an dieser Station? Und ich habe bei diesem Altersheim angerufen und bin dann auf Leonie getroffen.
Mhm. Okay, eine noch, ja? Die Mutter von einem Mädchen muss jeden Tag von 11 bis 17 Uhr und von 18 bis 22 Uhr im Altersheim arbeiten. Und das Mädchen langweilt sich total. Wie viele Stunden muss die Mutter jeden Tag arbeiten?
Genau. Also da werden zwei Sachen klar. Erstens das Prinzip, dass man Aufgaben lösen muss und dass man die auch in Form von bestimmten Codes oder Ziffern, Zahlen oder bestimmten Logo, da gibt es ja diese Symbole, ne? Dass man eine Tür eingibt, wenn jemand weitergehen muss oder so, dass man das so eingibt, dass das System das versteht und man dann zusammen weiterkommt. Und hier ist es Leonie, die halt auch sehr vermittelt, wie das zu Corona-Zeiten so zugeht. Also die Mutter hat das Kind natürlich mit ins Altersheim genommen, weil es zu Hause nicht betreut werden kann alleine.
Das klingt natürlich wirklich ein bisschen nach Schnitzeljagd, auch elektronischer Schnitzeljagd. Man fragt sich natürlich, wie das hinter den Kulissen dann auch aussieht. Die Teilnehmerzahl, die ist auf 30 beschränkt.
Ja.
Wo sind denn all die anderen?
Die sind natürlich zu Hause wie ich. Ich habe hinterher noch mit Sophie und Susanne, die ich da kennengelernt habe, gesprochen. Sophie sitzt in Berlin, Susanne sitzt in Heidelberg. Wir haben alle zusammen gespielt. Wir sind in unserer Gruppe also nur drei. Insgesamt spielen aber 30 Leute mit. Von den anderen kriege ich nichts mit. Die spielen aber trotzdem gleichzeitig. Und wie das so funktioniert, da habe ich mit dem Dramaturgen von Machina X, mit Yves Regenass, gesprochen.
Bei uns ist es aber nicht so, dass 30 Menschen zusammenspielen. Auch da wäre natürlich eine Kommunikation absolut unmöglich. Das heißt, wir splitten diese 30 TeilnehmerInnen wieder auf in Untergruppen. Das heißt, es existieren bei uns quasi parallel 10 verschiedene WGs mit 3 bis 4 Mitgliedern. Das kommt ein bisschen drauf an, wie numerisch diese Teilnehmenden sich auf die Gruppen verteilen. Das heißt, man spielt eigentlich mit 2 bis 3 anderen Menschen zusammen, um überhaupt die Chance zu haben, mit denen ins Gespräch zu kommen.
Das bedeutet aber, dass Machina X im Hintergrund 10 Aufführungen gleichzeitig, und die laufen tatsächlich auch live, anders funktioniert es ja nicht, koordiniert.
Frau Enkeler, kurze Frage noch zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Funktioniert das Ganze?
Ja, es ist...
Das war sehr kurz.
man muss ziemlich hin und her springen und ich glaube, es hilft, wenn man mal mit Telegram gearbeitet hat.
Lockdown, dieses Projekt der Gruppe Machina X, hatte am Abend Premiere. Eine Mitspielerin war das, unsere Theaterkritikerin Christiane Enkeler. Frau Enkeler, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Es waren insgesamt 8 Konzerte, die weit über die Elektro-Pop-Szene 2015 für Schlagzeilen gesorgt haben. Die Band Kraftwerk hatte damals die neue Nationalgalerie in Berlin bespielt, diesen wunderbar zeitlos modernen Bau von Mies van der Rohe. Keine Frage, die Musiker von Kraftwerk haben Musikgeschichte geschrieben, sie haben stilbildend gewirkt. 1970 haben Ralf Hütter und Florian Schneider die Band in Düsseldorf gegründet. Sie wurden zu Pionieren der elektronischen Musik. Heute nun wurde bekannt, dass Florian Schneider im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Und über Florian Schneider möchte ich nun mit Jens Balzer sprechen. Er ist am Telefon. Herr Balzer, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Florian Schneider, er hat Querflöte studiert. Aus welchem Impuls heraus hat er denn mit Ralf Hütter zusammen diese Band Kraftwerk gegründet?
Ja, er hat eine ganz klassische Ausbildung genossen. Also Sie haben schon gesagt, er hat Flöte studiert, sogar am Konservatorium und in den 60ern auch in einigen Jazzbands gespielt, wie übrigens auch sein Bandkollege Ralf Hütter, der aus der klassischen Musik kam. Der hatte 10 Jahre Klavier studiert vorher. Aber beide wollten, als sie Ende der 60er in Düsseldorf im Umfeld der Kunstakademie und von Joseph Beuys, damals auch eine prägende Figur, zusammen zu musizieren begannen. Und das kann man vielleicht den Impuls nennen, aus dem Kraftwerk damals hervorgegangen sind. Also beide wollten diese klassischen Prägungen überwinden, hin zum Experiment mit moderner Technik. Also Schneider hat als einer der ersten Musiker in Deutschland alle möglichen Arten von akustischen und elektronischen Instrumenten zur Verfügung, mit denen er seinen Flötenklang manipulierte. Das sollte was anderes, modernes, futuristisches werden. Und das passt ja auch sehr gut in den Geist, der in den frühen 70ern unter deutschen Musikern und Künstlern damals herrschte. Also man wollte einen Bruch mit der Vergangenheit, gerade auch mit jener Vergangenheit, wie sie sich in der deutschen Volksmusik und im deutschen Schlager damals immer noch äußerte. Kraftwerk wollten, sie haben dann später mal gesagt, eine neue Volksmusik erschaffen.
Der Bruch mit der Vergangenheit, das führt uns zum visionären Kraftwerk. Die gelten ja heute als Visionäre. Womit begründet sich denn diese Ausnahmestellung der Band?
Ja, es gab so eine Findungsphase in den frühen 70ern, die noch in wechselnden Besetzungen stattfand. Aber nach deren Ende und nachdem dann Florian Schneider und Ralf Hütter zu den mehr oder weniger dominanten Figuren geworden waren in der Band, haben die sich von den klassischen Instrumenten völlig verabschiedet und wie eigentlich keine andere Band vor ihnen ausschließlich mit elektronischen Mitteln musiziert. Also das Album Autobahn, mit dem sie 1974 in Deutschland und dann auch weit über die Grenzen Deutschlands berühmt wurden, war das letzte, auf dem man überhaupt noch Florian Schneiders Querflöte hören konnte. Danach gab es ausschließlich elektronische Klänge. Und Kraftwerk, das war dann ein Quartett mit Schneider, Hütter, Wolfgang Flür und Karl Bartos, begannen sich dazu auch als, na, sagen wir mal, Roboter zu inszenieren. Also als Menschen, die ihrerseits nur noch Anhängsel von Maschinen waren, beziehungsweise mit diesen Maschinen zu einer Mensch-Maschine verschmolzen, wie auch ihr siebtes Album, glaube ich, aus dem Jahr 78 heißt.
Und das hat sich ja dann auch in der Ikonografie niedergeschlagen, in ihrem Image.
Ja, sie haben da eine visuelle Sprache draus gemacht und das in ein wirklich, also revolutionäres Bühnenkonzept umgesetzt. Man kann sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, wie das auf die Zeitgenossen gewirkt hat. Das gab es erstmals auf ihrer USA-Tournee Anfang 75. Da standen sie völlig regungslos hinter ihren Geräten, kaum mal die Hände bewegt. Und das zur Begeisterung, aber auch zum Befremden des Publikums, vor allem aber auch zur Begeisterung von Protagonisten der damaligen Pop-Avantgarde. Also einer der ersten großen Fans war David Bowie, der auch unbedingt mit ihnen auf Tournee gehen wollte, was sie dann sofort niedergeschlagen haben. Also sie wirkten entmenschlicht wie Roboter, absolut futuristisch einerseits, aber zugleich bedienten sie mit ihrem Stil, in dem sie sich inszenierten, auch so Retro-Fantasien, also mit kurzgeschnittenen Haaren, Anzügen und Schlips. Haben sie gerade für das nicht-deutsche Publikum, sagen wir mal, ideale Figuren so eines klischierten, überkommenen Deutschtums verkörpert, ne? Also was sich ja auch in Titeln wie Autobahn ausdrückte. Das ist die große, interessante, bis heute auch immer noch irgendwie ungelöste Ambivalenz, die in Kraftwerk steckt. Also einerseits wollten sie sich eben gerade von der deutschen Kulturgeschichte absetzen, damit brechen. Andererseits inszenierten sie sich zugleich, na, als Geister einer Vergangenheit, die nicht vergehen will.
Wahrscheinlich waren ja Kraftwerk für die internationale Popmusik so einflussreich wie keine andere Band. Herr Balzer, wo lassen sich denn diese Spuren finden?
Ja, eigentlich in allen neuen, innovativen Arten der Popmusik, die seit den späten 70ern, frühen 80ern entstanden sind und die dann mit dem klassischen Rockinstrumentarium, ne, Gitarre, Bass, Schlagzeug, brechen wollten. Angefangen mit dem frühen Hip-Hop, also Afrika Bambaataa, einer der Hip-Hop-Pioniere aus New York, hat Anfang der 80er in seinem wirklich genrebringenden Stück Planet Rock Kraftwerks Trans-Europa Express zitiert, was die Band auch, das muss man dazu sagen, ihm allerdings schlecht dankte, indem sie ihn mit einer kostspieligen Urheberrechtsklage überzog. Und auch für den frühen Techno, also wie er Ende der 80er in Detroit entstand, waren Kraftwerk eine wesentliche Inspiration. Also die Kälte dieser Musik passte sehr gut zu den Entfremdungsgefühlen, ne, aus denen heraus DJs wie dann zum Beispiel Juan Atkins damals in der Ruinenstadt Detroit ihre Musik entwarfen. Und man findet das auch interessant, wenn man genauer hinhört, gerade in den Kraftwerkstücken der späten 70er und frühen 80er, bei aller dieser vordergründigen maschinellen Exaktheit, auch sowas wie ein Groove, in dem die afroamerikanische Musiktradition widerhallt. Also daran konnten die Techno-DJs und Produzenten direkt anschließen. Das kam dann ja wiederum, dieser deutsche Einfluss auf den amerikanischen Techno, dann über diese Achse Detroit-Berlin dann wieder zurück nach Deutschland. Also, das sind Visionäre, keine Frage. Sie haben es eben erwähnt, es gab dann im letzten Jahrzehnt Shows, wo sie nochmal so ihr Werk retrospektiv irgendwie aufgeführt haben. Da war Florian Schneider schon nicht mehr dabei. Der hat die Gruppe 2009 verlassen. Ralf Hütter ist das einzige Originalmitglied, das da jetzt noch mit ein paar Assistenten auf der Bühne steht. Aber für die innovative Kraft der Kraftwerkästhetik. Also gerade auch in ihrer Formationsphase in den 70ern kann man Schneiders Beitrag wirklich nicht überschätzen. Das war eine der wirklich prägenden Figuren des deutschen und des internationalen Pop der letzten Jahrzehnte und mit seinem Tod endet tatsächlich eine Ära.
Zum Tod von Florian Schneider, dem Mitbegründer der Elektropop-Band Kraftwerk, war das Jens Balzer. Herr Balzer, Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
Frankreichs Kulturschaffende bezeichnen sich selbst als die Vergessenen der Pandemie. Die Soforthilfen von 22 Millionen Euro, die ihnen vom Staat bisher gewährt wurden, seien ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen sie. Heute gab es eine Videokonferenz von Emmanuel Macron mit Künstlern und Kulturvertretern. Und der französische Präsident will helfen, mit Ausgleichsfonds und öffentlichen Aufträgen.
Ich möchte, dass wir die Intermittenten weiter unterstützen, mit staatlichen Hilfen weit über die Krise hinaus. Bis Ende August 2021 soll die staatliche Unterstützung verlängert werden. Konkret heißt das, dass die Intermittents du Spectacle, meist darstellende Künstler oder auch Bühnentechniker, weiter mit Zuschüssen für ihre Arbeitslosenversicherung rechnen können. Auch dann, wenn sie nicht, wie im Statut festgelegt, eine Anzahl von 500 Arbeitsstunden für das Jahr nachweisen können. Auch Solo-Kulturschaffende sollen in Zukunft Zugang zum 7 Milliarden Euro schweren Solidaritätsfonds für Kleinunternehmer erhalten. Außerdem will Macron einen Entschädigungsfonds für ausgefallene Film- und Seriendrehs auflegen. Alle darstellenden Künstler, aber auch zum Beispiel Theaterhäuser, für die das Publikum das Lebenselixier ist, forderte Macron auf, kreativ zu werden und neue Formen der Begegnung zwischen Schauspielern und Publikum zu erfinden.
Aus Paris Sabine Wachs. Wann und unter welchen Bedingungen die Theater, Kinos und Konzertsäle in Frankreich wieder öffnen dürfen, das soll erst Anfang Juni wieder diskutiert werden. Journalistinnen und Journalisten werden in Deutschland immer mehr zur Zielscheibe von Hass und Gewalt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Demnach wurden rund 60% der 322 befragten Medienvertreter mindestens einmal in den vergangenen 12 Monaten verbal oder psychisch angegriffen. Jeweils 16% hätten Morddrohungen erhalten oder seien tätlich attackiert worden. Die Angriffe kämen vor allem aus dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Milieu, sagte Forschungsleiter Andreas Zick.
Jede zweite befragte Person gibt deutlich an, dass sie psychisch darunter leidet. Sie hat eine besondere Angst. Wir sehen, dass zum Teil Journalistinnen und Journalisten dann bestimmte Aufträge ablehnen. Sie berichten nicht mehr darüber. Jede zweite Person berichtet, dass sie versteht, wenn Kolleginnen und Kollegen nicht mehr berichten. Das ist ein Schaden für die Pressefreiheit.
Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Bei einer internationalen Razzia gegen den Handel mit gestohlenen Kulturgütern sind mehr als 100 Verdächtige festgenommen worden. Zudem habe man etwa 19.000 Gegenstände beschlagnahmt, teilte Interpol in Lyon mit. Den Angaben zufolge handelt es sich um Artefakte, die weltweit aus Museen und archäologischen Stätten entwendet worden waren. Darunter historische Münzen, Waffen, Fossilien und Gemälde. Gut die Hälfte der sichergestellten Kulturgüter war in Internetportalen zum Verkauf angeboten worden. Fast 1000 Gegenstände wurden allein auf dem Flughafen von Kabul sichergestellt, von wo sie nach Istanbul gebracht werden sollten.
Wie kann man komplexe Gedanken, Thesen, Erkenntnisse in einer Ausstellung zeigen? Wie kann man zeigen, was totale Herrschaft bedeutet und die Banalität des Bösen, ohne diese Begriffe zugleich einfach zu bebildern? Wie kann man also das Denken und Handeln von Hannah Arendt in Vitrinen und Dokumenten sinnlich darstellen, ihre politischen Theorien? Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum wagt diesen Versuch. Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Schon der Titel der Ausstellung zeigt, wie wirklich groß dieses Thema ist. Christiane Habermals berichtet.
Für Hannah Arendt war nach dem Holocaust eine Rückkehr und ein Leben in Deutschland undenkbar. Das hielt sie nicht davon ab, an den großen politischen Debatten in Nachkriegsdeutschland teilzunehmen, streitbar, kontrovers, eigensinnig. Das Urteilen aus dem eigenen Denken heraus war für sie ein wichtiger politischer Akt, ein Wagnis mit offenem Ausgang. Insofern ist die Hannah-Arendt-Ausstellung, die das Deutsche Historische Museum jetzt mit Corona-bedingter Verzögerung am Montag eröffnet, auch ein persönliches Projekt von Museumsdirektor Raphael Groß, der seit seiner Amtsübernahme vor 4 Jahren betont, die wichtigste Aufgabe seines Hauses sei es, die historische Urteilskraft der Menschen zu schulen, damit sie die Gegenwart besser verstehen können. Und an wem könnte man Kraft und Mut zur Kontroverse besser demonstrieren als an Hannah Arendt? Denken ohne Geländer, nannte Arendt einmal selbst ihre Art, auch unpopuläre Positionen zu formulieren.
Sie ist sehr mutig, sie hat sehr unangepasste, starke Urteile und sie stellt sich damit in eine Öffentlichkeit hinein. Sie hat keine Scheu davor, sondern ganz im Gegenteil, sie ist ganz bewusst eine politische Denkerin, die im öffentlichen Raum agiert und für sie ist diese Form der Öffentlichkeit ganz zentral,
erklärt Museumschef Raphael Groß. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Mit diesem Arendt-Zitat ist die Ausstellung überschrieben. Und es ist passend gewählt. Bewusst stellt das Museum nicht Biografie oder ihre politische Theorie in den Vordergrund, sondern es blickt mit Hannah Arendts Augen auf die wichtigen politischen Ereignisse und Debatten des 20. Jahrhunderts. Und kaum ein Thema, zu dem sie sich nicht äußerte, etwa über die Geschichtsvergessenheit und Verdrängung im Wirtschaftswunder Deutschland. Beobachtet man die Deutschen, wie sie geschäftig durch die Ruinen ihrer 1000-jährigen Geschichte stolpern, dann begreift man, dass die Geschäftigkeit zu ihrer Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden ist, schrieb sie 1950. Geschrieben und geurteilt hat sie über Totalitarismus und Antisemitismus, über den Eichmann-Prozess, den Ungarnaufstand, Rolf Hochhuths Stellvertreter, die politische Protestbewegung der 68er, Feminismus oder Rassentrennung in den Vereinigten Staaten. Einflussreich war sie immer, unwidersprochen selten.
Oft haben schon Zeitgenossen, etwa aus meiner Sicht in Bezug auf dieses Banalität des bösen Themas, berechtigterweise gesagt, dass man damit eigentlich das Phänomen gerade nicht trifft. Denn etwa Eichmann oder viele der Täter, auch etwa viele der befreundeten Philosophen von Arendt, waren durchaus nicht banal, sondern sie war überzeugte Nationalsozialisten.
Zu den Filmdokumenten, Fernsehinterviews, Sitznischen mit Hörstationen kommen Briefwechsel, Fotografien, Notizbücher und auch persönliche Gegenstände, die das öffentliche Bild Hannah Arendts geprägt haben. Wie das Zigarettenetui der Dauerraucherin und ihre berühmte schwarze Handtasche. Im letzten Raum schließlich wird es noch einmal privat. Hier wird die kleine Minox-Kamera gezeigt, die sich Arendt in den 60er Jahren zugelegt hatte. Eine Schenkung ihrer Großnichte Edna Brocke an das Museum, extra für diese Ausstellung. Darauf fanden sich überraschend vor allem Porträts, die Arendt von ihren Freundinnen und Freunden selbst gemacht hatte. Freundschaft war für sie zeitlebens wichtig, auch als Netzwerk noch aus der Zeit von Flucht und Exil, erklärt Kuratorin Monika Boll.
Zum Beispiel 2 Männer, die sehr wichtig in ihrem Leben waren, neben ihrem 2. Ehemann Heinrich Blücher, aber waren natürlich Karl Jaspers, ihr Doktorvater, und ihr ehemaliger Lehrer und Geliebter Martin Heidegger. Und da sieht man, dass sie auch richtige Fotoserien von denen gemacht hat, ne? Also dass sie mit denen auch so Sessions gemacht hat. Und davon sieht man da auch einige.
So wendet die Ausstellung am Ende noch einmal den Blick Arendts auf ihre Freundinnen und Freunde, wie sie selber sie sah. Hannah Arendts politisches Denken, das zeigt diese Schau eindrücklich, ließ sich nie in eine Schule oder eine Partei einordnen. Doch ihre Urteile blieben bis heute prägend.
Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert, diese Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, ist bis zum 18. Oktober zu sehen, Christiane Habermals berichtete. Unsere Filmkritikerinnen und Filmkritiker betätigen sich gerade in diesen Zeiten als Vorsichter gewissermaßen. Sie schauen sich die Neustarts auf den Streaming-Portalen an. Dort boomt gerade das südkoreanische Kino. 7 Filme allein stellt Netflix in den kommenden Wochen online. Zu sehen ist jetzt schon der Thriller Time to Hunt. Er hat auf der diesjährigen Berlinale seine Weltpremiere gefeiert. Ohnehin genießt ja das südkoreanische Kino spätestens seit dem Oscar-Gewinn von Parasite eine gewisse Aufmerksamkeit. Bei unserer Filmkritikerin Anke Lewicke natürlich schon viel, viel länger ist der koreanische Film mitten im Interesse. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Lewicke, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Parasite seziert gewissermaßen mit den Regeln des Thriller-Genres. Das Klassensystem in Korea, ist denn jetzt Time to Hunt reines Spannungskino oder wird da noch was anderes miterzählt?
Ja, so teils, teils. Also in den letzten Jahren gab es in Südkorea ja immer wieder Wirtschaftskrisen und viele Filme handelten von bankrotten Familien und deren Überlebenskämpfen. Und Time to Han spielt nun in einer nahen Zukunft. Das Land ist total verschuldet und man kann jetzt nicht sagen, dass das groß thematisiert wird. Aber diese Ausgangslage verschafft dem Film immerhin eine düstere Kulisse. Also die Straßen sind leer, die Shopping-Malls gibt es nicht mehr. Alles ist verstaubt, verrottet. Also es ist eine Metropole Seoul ohne Leben. Und wie das Publikum schaut, auch Jun-Suk erstaunt auf diese dystopische Stadtlandschaft. Er ist vielleicht so Mitte 20, kommt gerade aus dem Gefängnis und er erkennt nichts wieder. Aber er hat immer noch seinen großen Traum, irgendwann mal an einem türkisfarbenen Meer zu leben. Und deshalb überredet er seine Kumpels, ein Casino in einer Lagerhalle zu überfallen. Und sie haben dann ziemlich große Wummen, die sie nicht richtig gut bedienen können. Es gelingt aber trotzdem. Sie nehmen auch die Festplatten mit, wo die Videoaufnahmen drauf sind. Aber da sind eben auch noch Daten drauf von Kunden, von Geldwäscherei und so weiter. Und deshalb wird ein Killer auf sie angesetzt. Und der hat noch größere Wummen und der kann sie auch bedienen.
Also eine Geschichte, die eindeutig in Südkorea spielt. Gibt es denn noch andere Elemente, die darauf hinweisen, dass das ein Film made in South Korea ist?
Also das südkoreanische Kino hat ja so einen Hang zum Exzess, so zum Übertriebenen. Und hier haben wir das auch. Also die Musik, das ist so richtig dröhnende Herzschlagmusik, so dumm, dumm, dumm. Da wird man im heimischen Sofa auch immer ganz aufgeregt, wenn man das sieht. Und wenn einer der Jungs in einem Raum geht und dann hängt sich die Kamera so an seinen Rücken und geht dann so in seinen Nacken rein, dann weiß man, dass der Killer nicht mehr weit weg ist. Und wenn man einmal gesehen hat, was dieser Killer anrichtet, dann braucht man das auch gar nicht mehr zu zeigen. Und die Schusswechsel sind auch so ausführlich gefilmt, dass man selbst irgendwann als Publikum weiß, wann die Munition wieder nachgeladen werden muss. Also man kann sagen, dass durch diese Übertriebenheit die Mechanismen von Action-Szenen einem noch mal so vorgeführt werden. Und diese Jungs, die sind dann aber nicht wie im amerikanischen Kino bigger than life, sondern die haben einfach nur so einen Traum vom Fahrradladen und die wollen eigentlich nur so ein ganz schönes, normales Leben. Und auf der Gefühlsebene wird der Film dann eben auch so exzessiv. Da wird dann Kameradschaft und Loyalität zelebriert und dann schreckt das südkoreanische Kino auch nicht vor Großaufnahmen zurück, von Gesichtern, wo sich Tränen und Schweiß vereinen.
Time to Hunt, so heißt dieser Film, zu sehen auf Netflix. Ich hatte das schon gesagt. Wir bleiben in Südkorea, Frau Lewicke, wechseln aber das Portal auf Amazon Prime. Und YouTube kann man sich jetzt einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten aus Südkorea anschauen. 16,2 Millionen Menschen haben die Actionkomödie Extreme Job Spicy Chicken Police gesehen. Wenn wir mal von diesem Titel ausgehen, was ist das denn für ein extremen Job, um den es da geht?
Naja, in Südkorea liebt man es ja beim Trinken auch immer etwas zu schnabulieren. Und besonders beliebt ist die Kombination von frittierten Hühnerteilchen und Bier. Und da sind Restaurants drauf spezialisiert. Und in so einem Restaurant landet ja eine ziemlich erfolglose Polizeieinheit, weil gegenüber sich ein Drogenbaron eingenistet hat. Deshalb können sie von diesem Restaurant prima observieren. Aber das Restaurant soll geschlossen werden. Doch dann haben sie die ziemlich abstruse Idee, ein eigenes zu eröffnen.
Gut, wir kaufen den Laden! Aha! Was soll denn das?
Was soll dieser Blödsinn? Du kannst doch nicht so ohne weiteres diesen Laden kaufen.
Naja, so absurd ist die Idee doch gar nicht.
Wieso? Steigst du ins Hühnchengeschäft ein?
Er sagt, die da drüben sind seine einzige Kundschaft. Und ist irgendjemand hier reingekommen?
Kein Mensch, wie sollen wir das bezahlen?
Ich stelle einen Kaufvertrag im Revier.
Denkst du, der wird bewilligt?
Nein.
Naja, und auch wenn sie ziemliche Nieten als Polizisten sind, als Köche sind sie genial, der Laden boomt, aber nicht nur das. Die Drogendealer wollen nämlich dann den Laden übernehmen, weil sie so ihre Drogen verticken wollen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass dieser Film groß gesellschaftlich oder soziale Bezüge hat, aber man muss ihm lassen, dass er diese Polizisten nicht als Trottel nur vorführt, als Stereotypen, sondern jeder bekommt seine eigene Geschichte.
Lassen Sie uns, Frau Lewicke, noch kurz über den Humor im südkoreanischen Kino sprechen. In diesem Film geht es ja auch um eine Action-Komödie. Also wie witzig ist das überhaupt?
Naja, ich kann sagen, das Ganze ist so deftig wie das Hühnchengericht in Szene gesetzt.
Spicy.
Also der Film hat, spicy und auch ein bisschen grobschlächtig. Also der Film hat was von einer Burlesken. Also es wird alles sehr dick aufgetragen. Manchmal gibt es dann auch überraschende Einfälle. Also wenn die Truppe dann das erste Mal so Hühnchen ausliefert, dann sind sie so in Zeitlupe gefilmt, wie bei Reservoir Dogs. Ja, und zu einer Burlesken gehört ja auch immer der körperliche Einsatz. Also es gibt dann eine Slapstick-Schlägerei, da erinnert, denkt man wirklich an Asterix und Obelix, werden nur Fäuste und Tritte eingesetzt. Das hat schon eine gewisse Komik, weil jeder dieser Polizisten dann so eine eigene Stärke entwickeln kann. Und das Gute an dem Film ist, der will eigentlich auch nicht mehr sein, als eben 2 Stunden lang zu unterhalten. Und hinterher kann jeder selbst entscheiden, ob er danach Appetit auf frittiertes Hühnchen hat oder nicht.
Auf Amazon Prime und YouTube zu sehen, Extreme Jobs, Spicy Chicken Police. 2 neue Filme vorgestellt von Anke Lewicke.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. 6. Staffel.
Seit Beginn der Corona-Krise hängt Johanna Benz am Telefon. Eine App verbindet sie nach dem Zufallsprinzip mit Gesprächspartnern in aller Welt. Heute eine neue Folge, die Phase 3, Home.
Staffel 6, Worldwide Chat.
Good morning. You're connected to the breakfast telephone line. What is a trick or method you use to make your own breakfast? Please hold while we connect you to your partner.
This isn't communism or socialism or fascism. We are not a totalitarian society. We are a constitutional republic.
I'm not scared about the disease. I'm scared about the disruption.
It becomes the new normal now.
Phase 3. Home. Hello.
I'm home.
Hello.
Hi. Is this Ben, like B-I-N?
Hi, this is Johanna from Germany.
I'm in Detroit.
Hello, my name is Mary. I'm from Russia.
From what I hear, there is a level of panic, and that's what annoys me, that's what scares me. I'm not scared of the disease as more as people's behavior.
It's really, really strange in Russia, because I like look at other countries, and the government like giving instructions, but our government is like really quiet, and they're like, oh, it's all right, we don't have sick people here. And that's strange, I guess. Like on the map, the Russia was blank.
Die Regierung tat lange so, als gäbe es das Virus bei uns in Russland nicht. Viele bekamen die Diagnose Lungenentzündung.
So I guess that's why the cases were really low. The number of cases.
We are committing suicide in order to prevent ourselves from getting sick.
Die Amerikaner machen mich fertig.
Yeah, Americans are weird. They love their guns. They like obsessed with their freedoms. Like some of the arguments against this quarantine thing, it's because it's their freedom. Like no one can tell them what to do.
Es geht ihnen immer um Freiheit. Vor allem die Freiheit, Waffen zu besitzen.
Like, you know, the government can't force them to stay home because it's their fucking freedom. It's their personal freedom. You know, they wanna buy guns in case someone like forced them to do anything. They will shoot them. A white person holding a gun would not be considered a thug, but a black person holding a gun is like a gangster or a thug or a criminal.
Ein Schwarzer mit Waffe ist ein Gangster. Ein Muslim mit Waffe ist ein Terrorist.
And then a Muslim-looking person will be a terrorist. But if it's a white person, it's free and bravery.
Und ein Weißer mit Waffe kämpft für seine Freiheit.
So I see a lot of people complaining about just getting crazy or it's insane or like I'm getting bored or like I'm worried about businesses. And it's so insensitive and so like ignorant and out of touch of what's going on. So I hope they go crazy and start shooting each other.
Ich sehe es kommen, dass sie aufeinander schießen.
My close community, they want it to be like
aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft.
Like all the crazy Trump supporters who think this is part of conspiracy theory. If they shoot each other, that will be fine.
USA! In Moscow, everything like life is normal, but there was a protest against the changes to the constitution?
Proteste gegen die Verfassungsänderungen wurden niedergeschlagen, wegen der Virusgefahr. Und gleichzeitig waren Museen offen.
But at that time, all of the museums were open and cinemas were open and people were really confused.
I moved in a weird time in this country, and now country is going through a lot of weird things, and I'm thinking more and more about whether I should reconsider and think about my place and here in the United States as an immigrant, because I moved from Saudi Arabia by myself. I don't have family in Detroit.
Ich frag mich, was ich als Immigrant hier noch verloren habe.
It doesn't really feel like home.
Ich frag mich, ob sich in diesem Land noch irgendwann mal was ändert.
I really hope that something will change in Russia, because even I am really tired without changes.
Radiokunst im Aufnahmezustand, Staffel 6, Worldwide Chat von Johanna Benz. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und nun der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Ich habe manchmal eine Stinkwut. In der Frankfurter Allgemeinen zieht die Bratschistin und Siemens-Musikpreisträgerin Tabea Zimmermann so fröhlich wie ehrlich vom Leder. Wem gilt die Stinkwut? Zum Beispiel großen und etablierten privaten Konzertveranstaltern, die für junge Leute keine verbilligten Karten rausrücken. Oder ihr mit Sätzen kommen wie: Okay, Sie wollen ein Bartok-Quartett spielen, dann müssen Sie die GEMA-Gebühren selbst zahlen. Das bekam ich tatsächlich zu hören, erzählt Tabea Zimmermann. Wir erinnern freundlich, der angebliche Musikschreck Béla Bartók wurde im 19. Jahrhundert geboren, starb 1945. Und manch ein Konzertbegeisterungstest, den die Pressebeschauerin gerne mit Musikeinsteigern unternimmt, enthielt ein Werk von Bartók. Hat eigentlich immer gut geklappt. Aber zurück zur Bratschistin Zimmermann, die ihren Preis Corona-bedingt nicht wie geplant schon am 11. Mai in Empfang nehmen kann. Mit dem Preisgeld möchte Tabea Zimmermann unbedingt etwas an junge Menschen weitergeben, weil ich selbst so stark von der Förderung durch andere profitiert habe. Was sie jungen Musikern wünscht, angesichts eines doch schwer durchkommerzialisierten Konzertbetriebs? Den Mut, sich selbst zu sagen, dass sie nicht überall dabei sein müssen. Man muss sehr früh lernen, abzuschätzen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn mir eine Person mit Macht und Einfluss in irgendeiner Weise nicht gut tut, dann muss ich mich fernhalten, auch wenn dabei ein Konzert weniger für mich herausspringt. So viel Gradlinigkeit wünscht man sich öfter, in jeder Kunst und nicht nur da. Dabei ist die Bratsche ja eigentlich ein vermittelndes Instrument. Ob das auch fürs Hackbrett gilt? Die Süddeutsche vermeldet, auf indischen Theaterbühnen sind Kussszenen verboten und ein Hackbrettsignal zeige an, dass man sich Nähe nun denken müsse. Ob Christian Stückel, Intendant des Münchner Volkstheaters, das auch für deutsche Bühnen für tauglich hält, bleibt offen. Aber Stückel präsentiert ein konkretes Konzept, wie es gehen könnte, auf der Bühne und im Zuschauerraum in Corona-Zeiten. Reinhard Brembeck findet das schon deshalb gut, weil in offiziellen Verlautbarungen der Politik die Kultur derzeit an letzter Stelle stünde, nach Fahrschulen und Biergärten. Allerdings ist es jetzt mehr als überfällig, dass Politiker, angefangen bei dem nicht gerade durch seine Liebe zur Kunst aufgefallenen bayerischen Ministerpräsidenten, endlich den Spielbetrieb wieder freigeben. Zumal sie ja auch anderen, etwa der Bundesliga, Spielerlaubnis erteilt haben, meint Brembeck in der Süddeutschen. Und weiter, ein Zwei-Mann-Duell im Strafraum ist kaum weniger intim als die Kussszene aus Shakespeares Othello. Der Tagesspiegel widmet sich der Republika, die per se internetaffin diesmal komplett im Netz stattfindet. Was ein ziemlicher Aufwand war und anstrengend bei einem Konzept, das eigentlich 1000 Sprecherinnen und Sprecher in die reale Bütt schicken wollte. Aber, meint Begründer Markus Beckedahl gegenüber dem Tagesspiegel, wir sind als Konferenz gestartet, wo viele Menschen zusammenkamen, die sich sonst größtenteils nur aus dem Internet kannten. Wir haben uns zu einem Festival weiterentwickelt, das immer ein Ziel hatte, einen Ort zu schaffen, wo viele relevante gesellschaftliche Fragestellungen auf Augenhöhe diskutiert werden. Wenn das gerade nur online geht, dann machen wir das ebenso. Wirklich frei ist nur, wer die Kunst der Gelassenheit beherrscht, resoniert Thomas Rebi ein wenig sehr beflissen in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Überschrift zum angestrebten Aggregatzustand heißt tatsächlich »Wie ein Boot in der Flaute«. Bleiben wir also entspannt, aber aufmerksam. Chapeau und toi toi toi.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.